die Wahl zwischen einer Kotstulle und einem Rieseneinlauf.
Ja, bin ich, glaube ich, eher für Output als Input, muss ich ganz ja, ehrlich
gilt mir
sagen.
Auch so. Gilt mir auch so.
Zart wie Kruppstahl. Mit Mike und Alex.
Also, sprach Zarathustra. Mike, du siehst ein bisschen müde aus. Machen dich die Ferien fertig?
Nee, die sind ja gerade vorbei. Also am Ende der Ferien sind Eltern am fertigsten. Ja, das ist in der Tat so. Zumal auch wieder ein bisschen so Kränklichkeit zu Hause eingezogen ist, so das ganz normale. Alles schön, der ganz normale Wahnsinn.
Wie war's denn in Halle? Ich habe gehört, du warst letztens
hier. Super. Super. Ich habe vor der Himmelsscheibe im Museum für Vorgeschichte habe ich auch zwei Kumpels aus Köln getroffen, die ich seit 8 Jahren nicht mehr gesehen habe oder so.
Was?
Ja, keine Ahnung. Die Krass. Waren irgendwie, der eine hat seine Eltern in Magdeburg besucht oder so und dann haben sie gleich noch ein bisschen Kultur dran gemacht. Ja, war coole Sache.
Klar, um Kultur zu machen, fährst du aus Magdeburg nach Halle, ist klar. Das ist,
ja, willst du, ja, ist halt so. Wenn du den Dom schon gesehen hast und gerade kein Spieltag aber ist, ne, was willst du dann?
Offensichtlich gibt's aber tatsächlich Touristen in Halle. Meine
ja, Frage. Also in der,
immer wieder spannend
dem,
zu hören.
In dem Museum war einiges los. Bin wirklich immer wieder beeindruckt von eurem vorgeschichtlichen Museum. Da steht halt auch eine Menge aus Thüringen drin rum. Ne? Also wenn ich da unser Museum für Ur- und Frühgeschichten sehe, also das einiges. Heißt das auch das Raubkunst wahr. Zwischen Bundesländern? Ich weiß nicht. Aber ja, also hat man schon so ein bisschen Neid, auf jeden Fall. Aber es ist wirklich ein tolles Museum, ohne Mist. Also ich bin.
Es ist halt auch wirklich einfach bitter, dass die Himmelsscheibe von Nebra halt gerade noch so in Sachsen-Anhalt gefunden wurde, ne? Also es ist ja wirklich Luftlinie, vielleicht 100 Meter.
Du kennst dich da ja aus als Meter Geograf. Was? Ist das möglich, dass das da eigentlich mit irgendeinem Sander, Endmoräne, Gletschergedöns rübergewandert ist oder so? Nee, gell? Solange, da waren die Eiszeiten schon durch. Nee,
das passt zeitlich nicht ganz. Da war schon alles durch.
Okay, gut. Dann kannst du noch der Wind gewesen
sein. Diese Hoffnung besteht leider nicht.
Dann kannst du noch der Wind gewesen sein. Ja, aber aus welchem Bundesland waren eigentlich die Raubgräber? Würde natürlich passen, wenn die auch aus Sachsen-Anhalt gewesen wären. Nee.
Also ich weiß nur, dass sie immer viel von, wie heißt der Fürstenhügel hier an der Autobahn?
Leubing.
Ja, genau. Bei Leubinger Fürstenhügel haben sie doch viel, glaube ich.
Ja.
Liegen. Ja. Das ist ja Thüringen.
Das ist Thüringen, ja. Aber
das ist Thüringen.
Liegt auch viel in Halle rum. Naja.
Ja. Nee, dann überlege ich gerade so dieses Mammut, das ist ja im Geiseltalsee gefunden worden. Das ist also noch Sachsen-Anhalt. Naja, es ist halt eine Grenzregion. Es war schon immer also das ist ja das Faszinierende. Es ist wirklich eine absolute Grenzregion. So meine Heimat, wenn du dir so alte Karten anguckst, ich könnte gar nicht konkret sagen, zu was das eigentlich im Verlauf der Zeit alles gehört hat.
Nee, es sind ja, also, wie soll man sagen, willkürliche politische Grenzen, ne, und keine Kulturraumgrenzen oder irgendwie sowas. Ne?
Mit dem Schwert gezogene Linien.
Ja, auf jeden Fall. Ja, das klingt schön martialisch. Das klingt schön martialisch.
Naja, außerdem haben wir jetzt in der letzten Folge über einen Schwertkämpfer gesprochen. Da kann ich mich dieser Metapher nochmal befleißigen. Naja,
über den habe ich da noch ein bisschen was versucht zu lesen, aber habe nicht viel mehr Infos bekommen als ich von dir.
Nee, man findet tatsächlich nicht viel. Ne? Das ist schon, da müsste man, glaube ich, direkt mal dahin fahren und das mal vor Ort sich anschauen, was man natürlich auch machen kann. So weit ist es ja jetzt auch nicht weg, eigentlich. Nee. Aber Mike, ich muss sagen, du hast mich inspiriert.
Mhm. Oh Gott.
Du hast mich inspiriert, mich mehr mit Taylor Swift auseinanderzusetzen.
Ach, okay, gut. Na, ich finde das schön, weil ich habe immer als Kind nur gehört, Mike, du hast angestiftet. Aber heute nennt man das inspiriert. Na, finde ich gut. Also auf jeden Fall die schönere Form der Beteiligung.
Nee, also ich hatte das schon ein bisschen auf dem Schirm. Hat man ja auch im Gespräch gemerkt. Aber es ist einfach gerade so ein Thema, das mich auch auf politischer Ebene sehr interessiert hat. Beziehungsweise wie man mit Taylor Swift als Figur umgeht, auch als politische Figur. Und da habe ich jetzt am Sonntag erst ein Video dazu veröffentlicht tatsächlich.
Also das habe ich mir noch nicht reingezogen. Und läuft? Oder?
So weit ist es gekommen.
Durchschnitt. Taylor geht eigentlich immer.
Ja, aber die meine Zielgruppe ist ja über 75% männlich.
Ach so.
Das ist halt schon ein Experiment, so ein Video rauszuhauen. Also läuft durchschnittlich, bin ich zufrieden, bin ich unzufrieden, ist es halt so.
Was will man mehr, ne? Sonst wären ja die Spitzenvideos auch nicht spitze, wenn man nicht ab und zu mal Durchschnitt hätte.
An irgendwas muss es das ja auch festmachen, diesen Durchschnitt. Und es kann ja nicht jeden Tag Habeck angegriffen werden oder die Demokratie verteidigt werden müssen oder Rammstein-Skandale explodieren. So, es geht
die
ja
Mühen der einfach. Ebene. Ne? Naja. Gibt es sowas wie ein Winterloch im Journalismus? Ja? Okay, ist das
ja.
Jetzt?
Ja. Das ist, also Theo, also lustigerweise haben ja irgendwie alle im Januar Pause, nur ich nicht. Und deswegen hat es ganz gut gezogen und ganz gut funktioniert, aber so die Konkurrenzproduktionen, die kommen dann immer erst im Februar wieder auf Touren. Und es war jetzt jahrelang so, dass auch YouTuber sich reihenweise verabschiedet haben für immer von der Plattform, um dann einen Monat später wieder mit großem Trara zurückzukommen. Okay. Einfach um zu überblenden, dass im Januar halt ganz, ganz schlechte AdSense-Einnahmen zu realisieren sind. Das hat sich aber dahingehend verändert, dass die AdSense-Einnahmen mittlerweile auch im Januar gut sind, weil einfach permanent Werbung gefahren wird. Und zum anderen, dass ja die AdSense-Einwerbung für Influencer mittlerweile nur noch ein Bruchteil von dem ausmachen, was insgesamt generiert wird mit Werbekooperationen und so. Also da spielt das eigentlich gar keine so große Rolle mehr.
Ah, okay. Interessant. Also sind dann, bist du nicht im Januar dann influencermäßig in Dubai, machst dort auf Staatskasse Urlaub und drehst Propaganda-Videos für irgendwelche muslimischen Juntas?
Also was ich feststelle, es gibt wirklich dieses Sommerloch. Das gibt es, also vielleicht nicht für Spaß-Inhalte, aber für politische Inhalte ganz krass, weil die Leute im Urlaub sind und sich einfach nicht damit auseinandersetzen wollen. Es gibt auch keine Skandale während des Sommerlochs.
Meinst du jetzt Sommer oder Winterloch?
Das ist mir jetzt schon so aufgefallen.
Sommerloch. Ja,
nee, Sommerloch. Ich rede vom Sommerloch. Du hast Ende Mai, Anfang Juli hast du einen großen Skandal, immer, der komplett geritten wird, bis das so ausfadet in den Urlaub rein. Jedes Jahr hast du so einen Skandal. Letztes Jahr war es das Rammstein-Thema, das Jahr davor war es Finn Kliemann, das Jahr davor, keine Ahnung, da war ich noch nicht im politischen Bereich unterwegs, aber du hast immer irgend so ein Thema. Das ist krass. Bin gespannt, was es dieses Jahr wird. Ich hoffe, ich bin's nicht.
Das ist eine Art von Aufmerksamkeit und soll man sagen, Popularitätsschub, auf den könnte man dann verzichten. Ne? Allerdings, ich weiß nicht, was ist das da bei dir Neues hinten als gestalterisches Element? Ist das eine Besetzungscouch oder so? Nicht, dass du für Sommerloch einen Sexskandal platzt. Nee. Aber da musst du wieder zu deinem Oberlippenbart zurückkehren, ne? Sonst geht das nicht.
Ja, ich bin ja gerade beim Oberlippenbart. Jetzt habe ich hier mal irgendwie 3 Tage Bart.
Nee, ich sehe eine schöne grüne Couch bei dir im Hintergrund auf einmal. Was ist da los?
Aber die siehst du doch schon seit...
Und vielleicht hast du jetzt mehr Bildausschnitt oder so.
Das kann natürlich sein, aber ich habe das ja grundsätzlich hier schon umgebaut in den letzten 2-3 Wochen. Also theoretisch. Also, aber weißt du, wenn du mir immer so an Lippen hängst, ist ja klar, dass du die Couch im Hintergrund siehst.
Naja, klar.
Nee, das ist
dein Dialekt ja nicht, wenn ich nicht ein bisschen Lippen lesen könnte.
Genau, weil ich nämlich der Unverständliche bin.
Was ist los?
Ja, ist das eigentlich Ilmthüringisch?
Das ist Ilmthüringisch. Das ist da, hatten wir, glaube ich, schon mal angeschnitten in Folge... Ja. 25, bin ich mir ganz sicher, nee, keine Ahnung. Das ist das seltene im Thüringen, hört genau hin. Es ist nur ein ganz schmaler Streifen in Thüringen, der wirklich ein reiner Thüringer Dialekt ist. Da nicht vom Fränkischen, nicht vom Hessischen, nicht vom Sächsischen, nicht vom Brandenburgischen irgendwie beeinflusst ist oder so. Das ist richtiges Thüringen.
Pure Thüringen. Das richtige Thüringen. Ich wollte übrigens sagen, ich hab im Taylor Swift Video natürlich auch Werbung für dich und für Herrn Michael Birnbaum.
Okay. Apropos Werbung, ne? Wir haben Olli Schulz auf die 1 geballert.
Vor allen Dingen, da übergeht er das einfach. Mike, ich habe Werbung für Herrn Michael Birnbaum gemacht in meinem letzten Video. Das haben jetzt schon 150.000 Menschen gesehen.
Oh, krass. Was mache ich mit den 2,50 Euro zusätzlichen Streaming-Einnahmen? Ich glaube, ich lade dich. Ich lade dich beim Masters of Rock oder irgendwo in Tschechland mal auf den Slivovitz ein.
Gucke, das ist immer der Punkt. Das ist immer nur an den direkten Einnahmen berechnet wird. Aber die nette Einhegung
dieser nein, Marke. Ich sehe das als Blumenstrauß. Wirklich, da habe ich im Prinzip auch nichts davon, aber ich erfreue mich einfach an der Geste. Das ist doch wunderschön. Aber wie hast du das in dem Zusammenhang?
Genau, die Überleitung wollte ich dir kurz zeigen. Moment, um genau zu sein, habe ich zum einen natürlich erklärt, wie ich überhaupt auf das Taylor Swift-Thema gekommen bin. Und zum anderen habe ich über dieses Werk hier gesprochen.
Ah, ja, das ist eins von vieren, glaube ich, aus dem Zyklus, ne?
Ich glaube, das sind sogar noch mehr von diesen Pastoralen da. Hm. Ne? Also generell faszinierend, ich wusste gar nicht, dass es da so einen Ablauf, so eine Abfolge von Zerfall von Kultur gibt, ne? Also auch interessante...
Ja, na, erzähl mal ein bisschen genauer, worüber du sprichst, das sehen ja die Leute jetzt gerade nicht.
Wir sprechen ja gerade vom Bild Destruction von... Wer war es nochmal? Cole, Vorname?
Ich weiß auch noch Cole, ja. Also nicht Helmut.
Helmut Cole. Warte, das stimmt. Es ist natürlich ein Podcast, da kann man ganz schlecht sagen. Also ich habe Mike gerade, ich muss es kurz umschreiben. Ich habe Mike gerade ein Bild gezeigt auf einer Metallplatte. Jetzt habe ich Destruction eingegeben. Natürlich kriege ich da die Band. Bin ich dumm?
Was? Na, Schmier freut sich.
Genau. Die Serie... Curse of Empire.
Also nicht Netflix-Serie.
Curse of Empire ist von Thomas Cole.
Thomas Cole, ja, Curse of Empire, ja.
Ihr hattet das mal als Single-Cover. Hm. Und zwar für...
Für unseren Song Protector.
Hm. Protector. So. Wieso hast du das ausgewählt? Für Protector. Warum gerade das Bild?
Ja, weil das in dem... Also es ist von den Zyklen, ich wollte auf jeden Fall was aus dem Zyklus haben. Es ist, glaube ich, das coolste Bild aus dem Zyklus, ne? Und weil da halt diese sehr, sehr dynamische Figur mit dem Schild da steht, die vormalige Stärke bedeutet und natürlich
eine zerbrochene Statue quasi.
Schildprotektor, ne? Ja. Schutz und so weiter und trotzdem dieses komplette Chaos über die dargestellte Kultur da. Also da wird ja ein Weltenbrand dargestellt. Ne? Übrigens habe ich letzte Woche gesehen, Rotting Christ haben das als Albumcover für ihre neue Platte.
Ja, also man merkt, Metal ist nicht sehr einfallsreich. Da werden dieselben 10 Bilder von allen durchgereicht.
Das ist oft so. Das ist oft so. Ja, ja. Und deshalb war das bei uns auch nur ein Single-Cover, weil das einige Metal-Bands vorher auch schon hatten.
Richtig.
War übrigens auch ganz witzig, wie ich da die High-Resolution-File von dem Bild irgendwie bekommen habe. Da gibt's ja tausende, was weiß ich, Stock-Footage-Services, die da bei einer entsprechenden kommerziellen Verwendung tausende von Euro haben wollen oder so. Dann habe ich das Museum offiziell angeschrieben, hatte nach einer Stunde eine Antwort und habe $53 bezahlt.
Krass.
Und wir durften das verwenden auf T-Shirts und als digital.
Ach, sogar auf T-Shirts? Mhm. Was, für $53? Ja. Da hast du die ja ganz schön über den Tisch gezogen.
Nein, das ist offiziell angegeben. Offiziell angegeben, wofür man das verwendet und so weiter. Manchmal, also meistens kommt man direkt bei dem Museum wirklich weiter als bei diesen ganzen. Und diese Stock-Footage-Booten, die haben das auch nur für $53 dort her, ne? Wenn überhaupt.
Not bad, Mike.
Und
not bad.
Toller Bilderzyklus, The Curse of Empire, Thomas Cole, kann man sich auf jeden Fall mal reinziehen. Ja.
Also es geht im Endeffekt um eine Zivilisation. Also man muss dazu sagen, der pastorale Staat oder die pastorale Lebenssituation basieren so auf diesem Jäger- und Sammler-Typus. Hm. Auch oft dargestellt als dieses Schafhirtenmotiv. Das kennt man ja auch. Das ist im 19. Jahrhundert gab es da wohl mal so eine Phase, wo das total in war, auch unter Künstlern. Teil dieses Zyklus ist im Endeffekt, das darzustellen wie, weiß ich nicht, diese Zielgesellschaft oder das perfekte Stadium einer Gesellschaft durch den Aufstieg in eine Zivilisation, die darüber hinausgeht und größer und nach mehr strebt, notgedrungenerweise zur Zerstörung führt und dann eben zum Untergang. Hm. Und Destruction ist mehr oder weniger so der vierte Teil dieser Serie. Und danach kommt dann nur noch Desolation.
Desolation, genau.
Aber ich weiß nicht, ob Desolation dann dazu führt, dass es irgendwie wieder gut wird. Es ist halt dann, man sieht dann halt dieselbe Szene und das ist das Fantastische. Also ungefähr dieselbe. Es ist ein ähnlicher Bildausschnitt, nur halt dann in Ruin. Ja, also du hast eins davor, ist dann so die florierende und die blühende Stadt mit diesem Fluss in der Mitte. Das, die Destruction ist dann, das ist ein, so angelehnt an The Sacking of Rome. Ja, also Sacco di Roma. Ja. Sacco di Roma war ja später. Nee, das vermutlich dann Vandalen. Ne, der Einfall der Vandalen. Wie komme ich jetzt auf den Sacco di Roma? Naja, war auch schlimm. Jedenfalls, ist das sozusagen das Spannende, dass du eben diese Perspektive auf diese Landschaft in verschiedenen Stadien hast. Und das macht es irgendwie zu was Besonderem, finde ich persönlich.
Ja, aber ich finde, also mich hat es immer relativ betroffen zurückgelassen, dass da halt das letzte Bild halt wirklich Desolation genannt hat, ne? Nicht Abandonment oder irgendwie sowas, so dieses Rückkehr der Natur und irgendwie so ein Neustart von dem Zyklus beinhaltet, sondern einfach nur Desolation, ne? Verwüstung, Verheerung, Zurückgelassenheit, irgendwie also sehr auf dieses kulturelle, nee, da wird nichts mehr sein, bezogen. Das hat mir immer so ein bisschen zu denken gegeben, ne?
Ja, aber am Ende triumphiert die Natur.
Am Ende triumphiert die Natur, aber das ist natürlich das Gegenteil von Kultur. Darum geht's ja.
Ja, ich denke nur drüber nach, wie man diesen Bildzyklus in politischer Hinsicht in verschiedenen Weisen interpretieren kann.
Na, wo befinden wir uns denn jetzt in diesem Zyklus? Auf jeden Fall schon im Destruction-Bild, oder?
Da müsste man jetzt besprechen, was man unter dem Bild The Consummation of Empire noch bezeichnet. Also ob das tatsächlich nur eine goldene Zeitalter-Situation darstellt.
Ja, also Consummation ist ja sowas wie die Spitze der Entwicklung, also das blühende goldene Zeitalter, so deutlich ist das.
Aber jetzt
Bild, ne?
Ist die Frage, also wenn wir das jetzt auf die heutige Situation oder Deutschland oder wie auch immer übertragen, wann sollen das gewesen sein, bitte?
In Deutschland?
Ja.
Ja, ich sag mal, Wirtschaftswunder bis 1998, so.
Also würdest du jetzt nicht sagen, es war 1871 bis 1914?
Nee, das denke ich nicht, nee.
Das würden sehr viele andere aber genauso sehen. Und da ist jetzt eben die Frage, ne? Also auch gerade bei diesem klassischen Empire-Gedanken.
Also wenn du jetzt von Empire ausgehst, gut, ja klar, das ist natürlich keine republikanische Story. Also nicht vollständig. Gab ja da in der Paulskirche und so ja doch mal ein paar Versuche mit Verfassungen und so weiter. Du beziehst das jetzt auf Empire. Okay. Ja, gut.
Naja, auch, also die Frage ist ja auch, welche Gesellschaft ist denn am Blühen? Ja, und wie und warum? Und wenn man jetzt einfach nur sich irgendwie sozusagen die Staaten im deutschen Raum anschaut, dann könnte man ja sagen, dass es nach der Destruction auch wieder ein Aufwärts und dann wieder eine Destruction und dann wieder ein Aufwärts. Also, dass dieses Desolation und der Abschluss halt offenbar nicht eintritt, sondern immer wieder so eine Art Renewing-Situation. Auf der anderen Seite, wenn man sich beispielsweise die Gebiete so im Mittleren Osten anschaut, Richtung Persien, ne, das alte Persien so.
Zweistromland meinst du?
Zweistromland auch. Da ist ja schon so, ich meine, das letzte Mal, dass es richtig geblüht hat in diesem, ich sage jetzt bewusst in diesem persischen Raum, war dann unter den Timuriden, die dann später zu den, aber das führt jetzt zu weit. Also es gab ja Timur, der als Anführer einer Horde sozusagen, also tatsächlich so einer dieser Stämme, ein riesengroßes Gebiet unterworfen hat.
Machst du jetzt gerade schon einen Kundenservice oder nee?
Der Timur wäre auch ein sehr gutes
Beispiel. Kennst du Timur und seinen Trupp? Nee, gell? Das musste ich in der Schule in der DDR lesen. Da gab es die Timur-Hilfe. Da sind gute Pioniere, haben älteren Leuten immer geholfen.
Was ist mit O oder mit U?
Timur, glaube ich.
Also ich glaube, Timur hat älteren Leuten nur den Kopf abgeschlagen.
Okay,
Also der ist dadurch berühmt geworden, dass er bei Städten, die nicht kooperiert haben, einfach allen die Köpfe abgehackt und die dann zu Pyramiden gestapelt hat.
Okay, nee, von dem habe ich tatsächlich noch nichts gehört. Nee, aber gut, weil jetzt von Persien, also ist ja jetzt nicht so, dass hier jetzt, dass der Iran ein kompletter Kameltreiberstaat ist heutzutage. Die sind ja in der Region schon auch relativ ein wichtiger Player, ne, heutzutage.
Ja, aber die zivilisatorische und kulturelle Dominanz der damaligen Zeit insgesamt war ja wohl damals und nicht jetzt. Man muss es ja, also das ist ja der Punkt, man muss es ja auch immer so ein bisschen im Verhältnis sehen. Weil, Entschuldigung, dass wir uns so auf diese Bilder konzentrieren, ihr müsst jetzt einfach mal nebenbei Wikipedia aufmachen, das hilft ja alles nicht. wenn wir jetzt dieses Consummation of Empire uns anschauen, dann geht es ja schon um irgendwie den Idealstaat, so rein bildlich, irgendwas, was so ein bisschen,
warte, ich muss mal aufmachen,
im römischen Sinne eine hegemoniale Situation darstellt, interpretiere ich jetzt so. Und auch bei Italien muss man ja sagen, die größte Dominanz war ja, es liegt ja schon lange zurück. Seitdem war es ja dominiert durch Fremdherrschaft und Kleinstaaterei und politische Probleme.
Ja, ich weiß nicht, so tief bin ich da in die Interpretation nicht reingesprungen. Also das ist natürlich, ich sehe es halt wirklich, es hat einen sehr, sehr klassizistischen Anstrich. Da denke ich nicht an Rom, sondern an Griechenland, ne, was ja auch nur für die Römer das große Vorbild war. Da fragt man sich, inwiefern man da die Leute dann eher so als Demos, als Volk, als demokratieverfassten Staat sieht oder so. Keine Ahnung. Kann der jetzt keine Bildinterpretation abliefern.
Naja, also es ist wohl Diana zu sehen und ägyptische Anleihen. Auf der anderen Seite sehen wir da diese Säulen, die eigentlich aus Frauenfiguren bestehen. Das ist natürlich wieder sehr griechisch. Also das ist quasi, und deswegen meinte ich so Idealtypus, irgendwie eine Utopie dargestellt als Bild.
Aber warum
irgendwie,
um Himmels Willen, hast du dir das Bild so groß ausgedruckt?
Ich habe mir das nicht ausgedruckt. Das ist Teil einer Kooperation gewesen. Und da gibt's bei, also das ist ein, ich will jetzt keine Werbung für die machen, weil sie mich dafür jetzt nicht bezahlen, so. Aber, also es gibt eine Firma, die produziert es auf Blechschilder.
Ach so.
Und da kann man sich sowohl klassische Motive als auch allen möglichen Quatsch und popkulturelles Zeug auf Blechschilder drucken und das dann irgendwo anhängen.
Okay. Alles klar.
Weil Poster halt out sind. Wir sind vom also es war jetzt wirklich ein Exkurs, der nicht hätte sein müssen. Ich weiß es selber, aber...
Ich kann mich einfach nur dran erinnern, du hast gerade von Taylor Swift geredet. Im nächsten Moment hältst du ein Blechschild mit unserem Single-Cover in die Kamera. Das hatte ich jetzt nicht ganz mitgekriegt, wie das...
Und plötzlich sprechen wir über Göttin Diana und korinthische Säulen.
Ja, auf jeden Fall. Ja, ich glaube, das ist auch ein paar dorische dabei, oder? Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Na, egal.
Also ich sehe hier auf jeden Fall dorische. Ja.
Hä? Siehst du?
Also im Hintergrund sind dorische und im Vordergrund sind korinthische. Hm.
Ja.
Hier bei diesen Figuren ganz links und bei dem großen Tempel. Und ganz oben sind wieder korinthische.
Siehst du? Das siehst du, dass es aber nicht original ist, sondern klassizistisch.
Aber siehst du, ionische Säulen sehe ich nicht.
Ich kenne auch mixolytisch, aber das ist eine Tonleiter beim Gitarrespielen. Phrygisch, mixolytisch.
Ja, das ist total Wahnsinn. Ich kenne mich damit ja gar nicht aus und mir wurde das mal gezeigt und ich dachte, was ist denn das für eine irre Scheiße?
Ja,
doch, es gibt ionische Säulen im Bild. Ganz rechts. Ganz rechts. Verrückt.
Verrückt, siehst du, haben wir das auch geklärt. Herrlich.
Ja, Mike. Ich will eigentlich nur davon ablenken, dass ich heute im aktuellen Diskurs nicht ganz so drin bin.
Wieso? Was hast du denn gemacht?
Na, ich habe mich mit Taylor Swift auseinandergesetzt eine Woche.
Ach so. Na, gibt's da irgendwelche Abgründe?
Na,
hat die, also, weiß ich, glaub, keine Ahnung, das ist ja irgendwie, ich weiß nicht, hat die vielleicht mal irgendwie in, ist die eigentlich aus Kansas und hat dort mit 17 schon drei Kinder sitzen lassen und hat dann eine Karriere gemacht? Oder
Mike, nee? Der Punkt ist doch mittlerweile, dass es nicht mehr darum geht, dass es wirklich Abgründe gibt, sondern dass man die konstruieren kann. Und Taylor Swift ist als eine sehr mächtige politische Position oder als eine Person, die viel politischen Einfluss haben kann, wenn sie das will. Oder ich meine, das tut sie ja auch eigentlich mit Statements, die sie in den letzten Jahren von sich gegeben hat. Als eine Person, die so viel Einfluss hat auf eine politische Landschaft, wird sie natürlich von dem gegenteiligen politischen Lager sehr gefürchtet und im Vorfeld der Wahlentscheidung im Laufe des Jahres ist letztes Jahr schon die Gegenkampagne zu ihr sozusagen angelaufen. Also sie ist schon Ziel von diversen Attacken und Verschwörungstheorien und allem drum und dran geworden. Und das habe ich beispielhaft für den Umgang mit einflussreichen Personen in der aktuellen Mediengesellschaft sozusagen mal dargestellt innerhalb des Videos.
Okay, das hat ja wirklich schon so ein bisschen was, Ja, so Diktatorenphobie ist das ja, ne? Da ist jemand, der überhaupt aktuell gerade gar keine wirkliche Agenda verfolgt oder so, der nur diese potenzielle Macht und diesen potenziellen Einfluss hat, ne? Das ist dann schon zu gefährlich, ne? Also da denkt man ja wirklich an populäre Sportler in der ehemaligen Sowjetunion oder solche Sachen, ne? Oder Volkssänger in Chile unter Pinochet oder irgendwie sowas, ne? Victor Jara fällt mir da ein, der da auch, weil er als Musiker großen Einfluss auf die Leute hatte. Also finde ich, was gibt es für Anzeichen, was von Kurs Taylor Swift fahren wird? Oder naja, hat die, also verfolgt sie jetzt irgendeine Agenda im Hinblick auf die Wahl? Oder?
Na, sie hat beim letzten Mal Biden und Kamala Harris endorsed.
Okay, was heißt endorsed? Die durften die Songs spielen?
Nee, sich ausdrücklich für sie eingesetzt.
Ah.
Sie hat quasi, also jetzt nicht wortwörtlich zitiert, aber sinngemäß gesagt, dass die quasi die sind, die gewählt werden soll oder die sie wählen wird, weil sie denkt, dass sie dazu beitragen, dass die Nation jetzt wieder heilen kann.
Ah ja.
Und sie hat Trump als Diktator bezeichnet oder was Diktator oder was Despot, irgendwie so ein Begriff. Und also sie ist ziemlich klar gegen Trump und ziemlich klar hat sie sich für Biden und Kamala Harris ausgesprochen beim letzten Mal. Und dementsprechend ist ja eigentlich klar, wofür sie sich positioniert. Die Frage ist halt nur, ob sie das nochmal offiziell so tun wird oder nicht. Und im Vorfeld sind jetzt im Endeffekt dann schon die diversesten Verschwörungstheorien verbreitet worden. Das ist also schon 2020 tatsächlich schon manche, dass sie quasi vom Pentagon installiert worden wäre, weil die Bekanntheit und die Größe, die sie da als Star erreicht hat, gar nicht anders zu erklären ist. Oder dass sie eine NATO-Agentin wäre und diese ganze Travis Kelce-Geschichte gefaked und gestaged wäre und die gesamte American Football NFL-Liga-Entwicklung diesen Jahres auch quasi gefaked ist, nur damit sie diese Momente der Zweisamkeit öffentlich zelebrieren.
Er muss ja sein, sonst wäre ja die New England Patriots auf jeden Fall dabei gewesen. Nee. Ja, gut, das ist halt, wie man das dann auch noch sportlich betrachten will. Ah, geil. Also, das ist schon, ja, es ist halt so ein ganz großer, umfassender Plan. Ne? Also, jetzt ganz ehrlich, hätte das Pentagon so eine kulturpolitische Macht und könnte auf so einfachem Wege so viel Geld verdienen. Also, ich glaube, das hätten die schon ein bisschen früher so gemacht. Oder erzählst du mir jetzt, dass Elvis und so auch vom Pentagon war? Michael Jackson.
Aber ja, genau, es sind keine neuen Narrative, das ist der Punkt. Also genau wie das, was mit Pizzagate damals so an Fahrt aufgenommen hat mit QAnon, dass die Eliten, die Hollywood-Eliten zum einen, ganz wichtig, die Hollywood-Eliten und die politischen Eliten Kinder gefangen halten und deren Blut benutzen, um sich quasi zu verjüngen. Und darin merkt man zwei Dinge. Erstens, diese Story existiert seit Jahrzehnten, die ist von Republikanern immer wieder gegen Demokraten benutzt worden. Und zum anderen, es greift auch Hollywood-Stars an, weil deren politische Macht oder deren politische Einflussnahmemöglichkeit eben sehr bewusst in der US-amerikanischen Gesellschaft erkannt wird. Und auch in der Vergangenheit immer wieder eine große, große Rolle gespielt hat. Auch.
Ja, das ist
auch bei Präsidentschaftswahlen.
Also das finde ich schon so ein krasser menschlicher Zug. Ne? Manchmal kann man sich ja davon auch selber nicht frei machen, aber dass man irgendjemanden, der einen Superstar in einem Blockbuster spielt, halt auch dieser Schauspielerpersönlichkeit dann so unbewusst solche ja Charaktereigenschaften oder so zugesteht. Also ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, dass Mr. Buscemi oder so jetzt Präsident werden könnte mit den Rollen, die da spielt.
Ja, ist richtig.
Oder wie er aussieht. Also jetzt nichts gegen den guten Steve, geiler Schauspieler, aber verstehst du, was ich meine?
Aber es ist ja tatsächlich so, dass beispielsweise The Rock aus dem Stand Umfragen entsprechend Präsident werden würde, wenn er jetzt antreten würde. Der hat sogar noch mehr Zustimmung als Taylor Swift. Auch Taylor Swift könnte Präsidentin werden, wenn sie das jetzt wollte. Weil 53% aller Amerikaner Fans sind.
Aber sie müssten halt für eine der beiden Parteien antreten, ne? Oder, also ist es, aber ist eigentlich.
Ah, das, weißt du, und das ist eine echt spannende Frage. Das ist eine spannende Frage, ob da so ein Milliardär wie Taylor Swift, der so krasse Zustimmungswerte hätte, es schaffen könnte, eine dritte Partei zu positionieren.
Die Grünen oder so, die sind ja immer unter ferner Liefen bei irgendwelchen Wahlen. Ist ja nicht so, dass es nur zwei Parteien gibt in den USA, aber bei der Präsidentschaftswahl spielen nur zwei eine Rolle. Ne?
Ja. Ja, ja.
Das ist ja das. Also das muss man sich auch mal bewusst machen. Die US-amerikanische Demokratie ist ja schon auch für die europäische Ideengeschichte Exportschlager gewesen. Ne? Das sind ja also europäische republikanische Demokratiebestrebungen. Die haben ja auch sehr damals nach der neuen Nation USA und so geschaut, wie das da läuft und so weiter. Jetzt hat man da eine Situation, dass man sich für eine Wahl registrieren muss, um überhaupt wählen zu können. Die Wahlbezirke sind so zurecht geschnippelt und manipuliert, dass das immer so, je nachdem, der da gerade das Sagen hat, so das gewünschte Ergebnis dabei rauskommt. Ne? Und du hast die Wahl zwischen zwei Parteien. So, also im Prinzip das absolute Mindestmaß von dem, dass man überhaupt noch davon sprechen kann, dass überhaupt irgendjemand eine Wahl hat. Ne, also wie quasi eine Speisekarte mit zwei Gerichten, finde ich irgendwie, ist schon ganz schön weit weg vom demokratischen Paradiesende einer Demokratie.
Es ist wie immer, wenn South Park es beschreibt, ist es treffend beschrieben, die Wahl zwischen einer Kotstulle und einem Rieseneinlauf.
Ja, bin ich, glaube ich, eher für Output als Input, muss ich ganz ja, ehrlich
geht
sagen.
So. Geht mir auch so.
Auch wenn, aber es kommt drauf an, wo man gerade ist, ne? Also, wenn ein Klo in der Nähe ist, auf jeden Fall der Einlauf, ja. Ist schon richtig.
Ekelhaft.
Also, da hast du dich also auch gar nicht mit dem, ist das jetzt irgendwie ab heute oder?
Mit dem Övre auseinandergesetzt.
Nee, zum Beispiel dem Gesetz über digitale Dienste. Ist ja jetzt in
tatsächlich nicht. Also da habe ich mich auch noch nicht mal reingelesen.
Ist hochinteressant, also, wie weit Deutschland da schon wieder in der Umsetzung hinterher ist irgendwie. Das hat mich jetzt nur als Jurist so ein bisschen interessiert.
Beinhaltet das auch die Regulierung von KI?
Das weiß ich nicht ganz genau. Ich hatte jetzt nur mal gerade einen Artikel gelesen, da ging es darum, für die Verantwortlichkeiten von, keine Ahnung, ne, Instagram mit Threads und so weiter und wie da schon, wie heißt das Wort, politische Inhalte deamplifizieren. War irgendwie der Fachausdruck, also dass das dann auch schon wieder so eine Vorstufe von Zensur ist, ne? Und nur um es, einfach ja. nicht verantwortlich zu sein, wird dann irgendwie alles wieder rausgefiltert an politischen ja. Messages und das hat dann natürlich auch mit freier Meinungsäußerung oder einem freien Angebot von privaten Anbietern nicht viel zu tun, ne? Natürlich sind nicht staatliche Akteure nicht direkt dafür zuständig, auf diese Grundrechte zu achten, aber ist schon eine interessante Materie. Ich dachte vielleicht, aber ich glaube, das ist für ein Video ein bisschen zu trocken, oder? Da kriegst du keine, wenn jetzt was über einen Digital Services Act der Europäischen Union raushaust, kommst du da über 2000 Klicks?
Es ist natürlich immer die Frage, wie man es verpackt, aber auf der anderen Seite ist halt auch immer die Frage, inwieweit will ich das überhaupt mir antun, mich eine Woche damit auseinanderzusetzen. Ja, das ist ja dann auch immer so dieser krasse Deep Dive, durch den, also da muss man dann auch durch und
ja gut, also wenn man das in einer bestimmten Qualitätsstufe anbieten will, ja. Das ist richtig.
Ich fand aber den Punkt mit der Deamplifizierung von politischen Inhalten gerade ganz gut. Das habe ich mir mal notiert, weil gerade das ist eigentlich der Aufhänger. Also gerade wenn man das über diese Zensur-Fragezeichen-Thematik fährt, könnte man das tatsächlich verarbeiten. Also danke für den
Hinweis. Das ist ja natürlich auch für dich, ne? Wie dich der Algorithmus behandelt oder deine Inhalte und so weiter, ist natürlich... Da kann sein, dass sowas nicht mehr an neuen Biedermeier reinpasst, ne?
Ist richtig. Also man merkt's ja auch. Also du bist ja mit einem politischen Inhalt bist du ja auch von beispielsweise den wirklich fetten Werbepartnererträgen ausgeschlossen.
Verstehe.
Beispielsweise. Du schränkst dich damit eigentlich selber auch schon jetzt ein. Ne? Die Verbreitung von politischen Inhalten. Ich kenne wenige deutsche YouTuber, die das for a living machen. Frei beruflich, actually.
Ja.
Und was aber erstaunlich ist, ist, dass diese ganzen Hetzkanäle, die im Endeffekt AfD-Rhetorik verbreiten, basierend auf Nachrichten, die sie falsch auslegen und umdeuten, dass denen niemand das Handwerk legt. Dass da keine, weiß ich nicht, dass es da niemanden gibt, der irgendwie Fake News detected bei YouTube und sagt, hier wird quasi nur Propaganda betrieben, das machen wir jetzt mal dicht. Das finde ich ja gefährlich, aber ich glaube, das hängt damit zusammen, was du jetzt meinst, dass die sich halt einfach den Schuh am Ende nicht anziehen wollen und sich lieber aus der Affäre ziehen, indem sie sagen, nö, dann darf halt keiner mehr.
Naja, ich glaube, das hat was für so Plattformbetreiber und so schon noch was damit zu tun, dass diese ganze geschwurbelte AfD-Soße und diese ganze Phalanx, die man damit jetzt mal beschreiben könnte, dass die natürlich in sich, in ihrer Blase viel Aufmerksamkeit, Verkehr, Verweilzeiten und Klicks generiert, ne? Aber andererseits außerhalb dieser Blase sich natürlich nicht besonders viele Leute drüber aufregen, ne? Wohingegen sich jetzt jemand ganz Normales, wenn der sich hinstellt und sagen wir mal Robert Habeck verteidigt oder so, der hat natürlich dann aus dieser Schlammblase, von der ich gerade geredet habe, natürlich tausende von Antikommentaren dann am Arsch und als negatives Feedback. Ne, also da ist so diese Passivität der in Anführungsstrichen normalen schweigenden Masse diesem ganzen Schwurbelsoße gegenüber. Die hat damit dann, glaube ich, schon zu tun. Die können so in ihrem schmutzigen Eckchen rumwursteln und generieren auch Verweilzeiten und ohne, dass es jetzt irgendwie den Rest der Community im Internet besonders aufregt. Und das nehmen dann die Betreiber halt so mit, ne, glaube ich. Also und müssen da nicht irgendwie rumregulieren, weil sich keiner groß drüber aufregt oder das irgendwie konsumiert. Wohingegen diese Schwurbelsoßenblase selber den ganzen Tag auf der Suche ist nach Mainstream Fuck-ups und wo können sie den nächsten Shitstorm anbringen und so weiter.
Ja, wobei ich nicht glaube, dass dieses Material nicht von der Gegenseite gemeldet wird. Also ich denke, da gibt es schon genug Hinweise darauf. Vor allem, es gibt ja wirklich, also meine Reichweite ist im Vergleich zu gewissen von diesen Schwurbler-Kanälen ein Scheißdreck. Die machen 300.000-400.000 Aufrufe in 5 Stunden.
Ja, aber was?
Indem sie irgendwas Robert Habeck
bashing. Hast du eine Ahnung, was passiert? Was ist im Backend solcher Plattform los, wenn so eine Meldung kommt? Wird da gleich der Algorithmus da ab? Okay, hier ist eine Meldung, das und das könnte sein. Hat das auch schon irgendjemand anderen aufgeregt? Nee, ach, dann lassen wir es trotzdem lieber mal drauf. Wie ist das Verhältnis zwischen Profit dieses Beitrages oder dieser problematischen Situation für die Plattform? Könnte sich's negativ oder positiv auswerten? Ich glaube, bei einer Meldung, da spielen für den Betreiber, also es würde mich wundern, wenn es anders wäre, spielen für den Betreiber solche Überlegungen eher eine Rolle und nicht, oh Moment, da hat jemand hier Hate Speech gemeldet, das muss sofort entfernt werden, sondern ich glaube, da findet auch noch eine Wertung zwischen Kosten, Nutzen und Gefahr statt. Also
das kann ich jetzt natürlich nicht so pauschal.
Also wenn der Algorithmus getrimmt ist auf Profit, Maximierung für den Anbieter, dann kann das doch gar nicht anders sein.
Ja, aber es gibt ja trotzdem Menschen, die sowas reviewen. Also es gibt Menschen, die ja sich diesen Content auch anschauen, gerade wenn es um große Inhalte geht. Die haben halt nicht viel Zeit, um sich diesen Content also anzuschauen. Und dann kann es sein, dass es tatsächlich, weil es nur inhaltliche Dinge sind. Vor allen Dingen, da sagt ja keiner, ich möchte Robert Habeck den Kopf abhacken, sondern die sagen dann, krass, die Stimmung auf der Straße kippt und es gibt Leute, die Robert Habeck den Kopf abhacken wollen. Und die formulieren das schon so, dass sie nicht sofort gesperrt werden können, weil es einfach nicht so ein direkter Aufruf zu Gewalt ist oder so, sondern es ist dann in Worten und Phrasen so verpackt, dass der Reviewer, der vielleicht 10 Sekunden pro Video hat, oder eine Minute, um so ein Video zu reviewen, dass der das gar nicht raus.
Ja, aber wann landet das denn bei einer menschlichen Instanz? Das ist doch
dann. Na, sobald das entsprechend oft gemeldet ist, denke ich. Also ich weiß, dass es Menschen gibt, die sich das anschauen. Und es gibt.
Na, mich würde mal die Schwelle interessieren, ne? Wann das wirklich von einem Algorithmus, wann der Algorithmus das einer menschlichen Instanz zuteilt. Sozusagen, weil das muss ja von der Manpower her schon relativ hoch liegen, die Schwelle. Also denke ich mal.
Die Frage ist, wo kommt das an? Ja, es bringt ja nichts, wenn du deutsche Inhalte, wo es um deutschsprachige Inhalte geht, irgendwie in einem Review Center in, wie was bei TikTok in Nairobi landet.
Ja, okay, nee, ist klar.
So, und das würde natürlich erklären, warum dann, also wenn das tatsächlich so wäre, würde das natürlich erklären, warum solche Inhalte nicht verschwinden. Also, dass Inhalte gefleckt werden und verschwinden, wenn beispielsweise gewalttätige Szenen zu sehen sind oder Nacktheit oder so, das kriegt der Algorithmus ja selber hin.
Ja.
Aber gerade sprachliche Differenziertheit.
Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, also, ja, gut, im Prinzip müsstest du dann ein muttersprachliches Bewertungszentrum haben. Ne? Ich meine, das ist ja schon und zwischen Österreich und Deutschland schwierig, die Nuancen da irgendwie und zwischen der Schweiz und Luxemburg und so weiter noch viel mehr. Aber
genau, ja. Und deswegen müssen solche Kanäle langfristig beobachtet werden von Experten, die sich damit auseinandersetzen. Also ich rede jetzt nicht davon, dass jeder kleine 10.000 Abonnenten Schwurbelkanal da irgendwie gereviewt wird, aber es gibt ja wirkliche große Schlachtschiffe, die da ihre Kreise ziehen. Ich sag mal 10 relevante Kanäle in Deutschland, die man sich anschauen sollte und wo relativ schnell klar wird, die verbreiten nur Fake News. Wieso können die seit Jahren unbehelligt arbeiten?
Weil das solchen Konzernen völlig scheißegal ist, was der deutsche Verfassungsschutz da zum Beispiel dazu sagt. Ne? Oder irgendwelche Behörden, weil die ja für die pures Geld verdienen. Das ist ja Win-Win. Das ist ja, also die sozialen Medien sind komplett, also du hast ja keine staatssozialen Medien sozusagen. Ne? Wir befinden uns komplett im Privatfernsehen. Selbst du und ich, wir hängen im Prinzip den ganzen Tag auf RTL rum, was soziale Medien angeht. Da gibt's kein ARD und ZDF.
Das naja, ist, schon, aber das wird ja auch immer kritisiert.
Ja, aber zeig mir doch mal, es gibt keine staatlichen sozialen Medien, die irgendwie staatlicherseits reguliert sind und so eine Power haben. Gibt's nicht. Ich weiß nicht, gibt's in... Vielleicht gibt's demnächst
in Nord- Indien gibt's das. In Indien gibt's
ja,
das.
Ja, ich habe gerade überlegt, ob es in Nordkorea vielleicht sowas auch bald gibt oder so. Klar, aber ist natürlich auch nee, also nicht der staatliche Zustand, den man haben möchte.
In Indien ist es so, dass Modi quasi zu allen Menschen per App sprechen kann. Und das finde ich krass.
Ist schon krass, ja.
Also die Direktheit der Kommunikation und der Beeinflussung der Menschen ist dann, also das ist wirklich Next Level Shit. Und das ist auch was ich natürlich Elon Musk wünschen würde, aber ich meine, das hat er ja im Endeffekt auch jetzt sukzessive geschafft, weil auf der Plattform sind ja mehr und mehr nur noch die Leute, die dieser Schwurbel und Propaganda Informationsverteilung irgendwie also das ist, wie gesagt, so eine eigene Echo-Chamber geworden, Twitter. Und vielleicht war das, was er von vornherein wollte, dass er quasi die Kräfte bündelt. Der Scheiß auf die 45 Milliarden, die er da jetzt irgendwie Wertverlust hat. Oder ne, also auf jeden Fall eine hohe zweistellige Milliardensumme, die er da verloren hat dadurch. Ja, völlig egal. Ihm geht es ja nur um das, oder vielleicht geht es ihm da wirklich nur um das Instrument.
Ja, klar. Also ich meine, man muss sich mal ein paar Jahre zurückversetzen, das kann man sich jetzt gar nicht mehr vorstellen, aber das war ja im Prinzip teilweise auch ein Regierungspressezentrum, Twitter, ne? Auch für wissenschaftliche Dienste und so weiter. Und wie angeschmuddelt das mittlerweile ist. Ne? Also auch in Radiosendungen und so weiter, man hört das immer weniger als Quelle, als bei Verlautbarung von offiziellen Statements und so weiter. Ne? Also das ist wirklich richtig, richtig runterkastriert worden.
Ich gucke mir das ja oftmals noch zu Recherchezwecken an, weil da Sachen einfach schnell verbreitet werden und weil mich einfach interessiert, was quasi die Gegenseite jetzt für einen Propaganda-Move bringt. Und in den Trends hast du nur noch Propaganda und Kulturkampf. Das ist völlig krass. Also es ist wirklich für Menschen, die ein bisschen Verstand haben, schwer zu ertragen. Und ich denke mir halt die ganze Zeit, sind die wirklich alle brainwashed oder spricht da halt jedes Mal so ein kleiner Propagandaminister durch diese Texte.
Also ich glaube,
die
ja.
Menschen, die da offiziell arbeiten, quasi ne, mit großer Reichweite oft posten, sind die vielleicht wirklich immer mit Mission unterwegs?
Ich glaube, die haben dieses, wie will man es nennen, dieses Goebbels-Sendungsbewusstsein. Die denken, sie haben kapiert, wie das funktioniert. Und jetzt müssen wir das auch mal irgendwie so machen. Ne? Also einfach an den Hebeln, an den Mechanismen daran teilnehmen und ja, es gibt ja so viele Leute, die da und Unternehmungen und Interessengruppen, die völlig ideologiefrei sind, ne, denen es nur um die Art des Einflusses geht und um die Tatsache der Macht, ne, wie die sich begründet, ideologisch, oder das ist so vielen Playern völlig egal, dass da ein absolut großes Angebot von Ideologien entstehen kann. Ne? Also das ist dann wirklich nur die Trägermasse. Ne? Also deshalb ist ja, wie soll man sagen, Faschismus und Stalinismus oder so, ist ja dann am Ende kein großer Unterschied. Ne? Jetzt so als Beispiel ist schon, boah. Apropos Stalinismus, hast du was zu Nawalny gemacht?
Nee. Aber weißt du, warum nicht? Weil ich glaube, dass es in Deutschland einfach niemanden interessiert.
Hm.
Obwohl das so wichtig wäre, dass es Leute interessiert, aber...
Also es ist so, also ne, ich muss sagen, der war mir jetzt nicht immer total sympathisch irgendwie, aber was der Typ für Eier hat, ist schon krass. Ich meine, du bist in Deutschland in Sicherheit, gerade dem Tod von der Schippe gesprungen.
Ja.
Und gehst da einfach knallhart wieder hin zurück, obwohl du genau weißt, du wirst an dem scheiß Flughafen verhaftet, ne?
Und du wirst sterben.
Hm.
Also das war ja auch wohl nach allem, was ich gelesen habe, dass offizielle Regierungsvertreter zu ihm gegangen sind, noch Stunden bevor er geflogen ist und gesagt haben, wenn du dich in das Flugzeug setzt, wirst du dort sterben.
Ja.
So, das war nichts Neues gewesen. Hm. Und das ist halt einfach heftig. Wo ist die Grenze zwischen Heldenmut und Wahnsinn?
Also, das kommt einem ja fast schon suizidal vor. Ne?
Ja.
Also ich muss da immer an diesen Song Ermutigung denken. Weiß nicht, glaube ich, von Wolf Biermann oder so, der da in der DDR, ne, lass dich die allzu spitzen stechen und brechen ab zugleich, ne? Lass dich nicht verhärten in dieser harten Zeit. So dieses, das macht so dieses Bild eher so ein bisschen flexibler sein, ne? Sind ja so viele Leute auch ins Exil gegangen und arbeiten dort irgendwie weiter, und dieser Heldenmut, ich weiß nicht, ob das jetzt ein Fanal genug ist, dass er Putin tot irgendwie noch gefährlicher ist als lebend irgendwie. So haben ja auch einige Zeitungen getitelt, aber das kann ich irgendwie nicht erkennen. Ich finde das dann ein bisschen, also ich finde das wirklich tragisch.
Dann gab es Demonstrationen, da sind da 400 Demonstranten gefangen genommen worden.
Mhm.
Also
ja.
Ich glaube auch immer, dass am Ende das Exil die sinnvollere Alternative ist als der proklamierte Heldentod.
Ja, es gibt ja, ich weiß nicht, ob er sich eher so wie Solzhenitsyn gesehen hat oder so. Ich meine, der hat ja durch seine Gulag-Geschichte und so weiter, hat er ja dann schon, aber der hat halt überlebt. Ne?
Ich meine, das ist halt der Punkt.
Ja, so blöd ist ja Putin dann nicht. Ne? Also sowas nochmal... sowas dann nochmal durchzuziehen. Und also ist schon ein echt beeindruckender Typ und wahnsinnig tragisch. Und auch wie man gesehen hat, wie in welchem Tempo oder wie schnell dann auch die Nachrufe und diese Beiträge alle am Start waren, wo absolut voll erkennbar ist, ZDF, ARD und Co., die hatten das alles schon vorbereitet in der Schublade, ja. Ne? Also keine Ahnung, gibt's natürlich einen Giftschrank, wo vorbereitete Beiträge über Prominente, aber meistens des Alters wegen, ne, irgendwie schon im Giftschrank liegen und dann um die schnell abfeuern zu können, ist das schon vorbereitet. Echt eine krasse Nummer irgendwie. Ich kann da auch nicht an einen natürlichen Tod glauben.
Ich weiß auch nicht, warum man sich da was vormachen soll diesbezüglich. Das ist ja immer so ein, bis zu welchem Punkt muss man Spekulation klar kennzeichnen und an welchem Punkt kann man es einfach lassen. Und ich finde, beim Tod von Nawalny kann man klipp und klar davon sprechen, dass er vom Regime ermordet wurde. Also ich weiß nicht, was da diese politisch korrekte Zurückhaltung soll.
Nein, also genau. Selbst wenn man das strafrechtlich irgendwie nicht eine Schuld, aber es ist da auf jeden Fall eine Verantwortung dafür da, ne, weil er in einer Situation gestorben ist, in der er ohne die Verantwortlichkeit der Behörden nie gewesen wäre, ne?
Ja.
Also das ist ganz einfach so. Also das sehe ich auch nicht irgendwie eine. Jetzt juristisch gesehen gibt es ja solche Figuren wie überholende Kausalitäten, kumulative Kausalitäten.
Was ist eine überholende Kausalität?
Überholende Kausalität ist zum Beispiel, wenn jemand, der, keine Ahnung, es fährt einer mit einem Motorrad rasend auf dem Abgrund zu, ne? Und wird dort sicher ums Leben kommen. Nee, und da wird auf dem aber du erschießt ihn 30 Meter, bevor er in den Abgrund runtergefallen wäre. Das ist eine überholende Kausalität. Eine kumulative Kausalität ist, du willst jemanden vergiften. Gab es alles schon in der Rechtsgeschichte Fälle. Also da wollte jemand jemanden vergiften und verabreicht dem eine Dosis Gift. Das wusste der aber nicht, die nicht tödlich gewesen wäre. Aber jemand anders wollte ihn zum gleichen Zeitpunkt vergiften und verabreicht ihm auch eine Dosis von Gift, die für sich nicht tödlich gewesen wäre, aber zusammen ist sie tödlich. Verurteilst du dann nun beide wegen versuchten Mordes oder wegen vollendeten Mordes? Ne? Also solche Fragen
also,
sind das.
Hm. Also das ist wirklich eine sehr spannende Frage, weil ich denke mir, die Wirksamkeit von Gift ist natürlich auch abhängig vom Zustand des Körpers, ne? Wie fit Mensch ist beispielsweise.
Ja.
So und also würde ich schon als Mord.
Das sage ich ja. Deshalb ist bei Nawalny, ne? Selbst wenn der wegen einem Blutgerinnsel oder einer Lungenembolie, weil er eine Lungenentzündung oder eine Entzündung gehabt hat oder irgendein Scheiß umgefallen ist oder so.
Ja.
Ist das natürlich sein gesamter Gesundheitszustand, kann da eine Rolle gespielt haben. Ne? Vielleicht ist er ja noch nicht mal aktiv vergiftet worden oder so, aber trotzdem hat er sich in einem Zustand befunden, in dem er am Schwarzmeerurlaub oder so sicherlich nicht gestorben wäre. Wahrscheinlich oder womöglich. Ne? Das ist natürlich alles Spekulatius, aber das ist das, was ich mit der Verantwortlichkeit meine. Ist ja nicht so, dass jahrelanges Straflager irgendwie und Isolationshaft und was weiß ich, was er alles erdulden musste, da spurlos an dir vorübergeht gesundheitlich. Ne? Plus ist mit einem hat eine Vergiftung mit einem eins der krassesten Nervengifte Novichok überhaupt überlebt oder so. Ne? Da ist ja auch nicht, dass du dann nach 2 Wochen aufstehst und alles ist schön. Da hast du Folgeschäden für den Rest deines Lebens.
Ich glaube, der Erfinder oder der Entdecker von Novichok selbst ist an Novichok gestorben.
Das kann sein. Marie Curie ist ja auch an Krebs gestorben und so. Ne?
Aber also, die hat ja keinen Krebs gefunden.
Nee, aber radioaktive Strahlung.
Weil da wärst du vermutlich nicht dran gestorben.
Aber ich glaube, Konrad Röntgen, glaube ich, auch so ähnlich. Ne? War das nicht so? Naja. Was steht bei dir an Rest der Woche an?
Poh.
Also wenn die Leute hören, ist es ja nur noch Freitag.
Das stimmt. Dann ist die Woche schon Bürokratie.
Bürokratie?
Ganz viel Bürokratie.
Wieder meine Firma gründen oder was? Nee.
Ich habe ja jetzt gerade erst 2 gegründet, jetzt reicht es ja erstmal wieder. Aber Steuern machen.
Ah ja,
auch.
Gut, das ist ein gutes Stichwort, auch. Ja, da müsste ich eigentlich auch mal.
Nee, also es ist wirklich total langweilig. Ich hoffe, ich habe genug Zeit, meine Beiträge zu machen, weil ich habe so viel mit Meetings und Bürokratie zu tun. Aufgrund von Schatten, die vorausgeworfen werden.
Oh. Das sehr gut. Na, ich bin
ist einfach.
Also ich bin nicht gespannt, weil ich. Vielleicht weiß ich ja schon ein bisschen was über die Schatten, aber es wird, glaube ich, geil. Na, egal. Ich habe dir aber noch jemanden mitgebracht.
Sehr gut. Sehr gut.
Ich bin mir sicher, von dem hast du schon gehört. Ich weiß nicht, ob es gleich bei dem Namen klingelt, aber ich bin mal auf die Stelle gespannt, an der es bei dir klingelt.
Wo es A macht. Hast du ja wieder einen Namen ausgesucht, der sich dann verändert?
Nee. Geschichte? Ja, fast schon so ein bisschen, ja. Es geht um Friedrich Wilhelm Vogt.
Das ist jetzt auch wieder nicht so ein richtig Ausschlag, so ein Name, der...
Nee, aber Friedrich Wilhelm klingt schon preußisch, ne?
Das ist doch, ja, schon, aber das ist ja auch eine typische Kombination, ja.
Ja, kein besonderer Name für die Zeit.
Aber da weiß man ja auch wieder ungefähr, in welchem zeitlichen Rahmen das sein muss.
Ja, und nämlich?
Also ich würde jetzt mal behaupten, es ist irgendwo im norddeutschen Raum, um den es geht. Und es ist irgendwas, weiß ich nicht, zwischen 1850 und 1915.
Bingo! Also nordostdeutscher Raum, der ist nämlich am 13. Februar 1849 in Tilsit geboren. Also Tilsit kennt jeder vom Käse und vom Tilsiter Frieden, als da Preußen und Russen mit Napoleon Frieden geschlossen haben und Preußen da ordentlich zurückgestutzt wurde, ne? Nachdem sie in Jena-Auerstedt auch die Mappe voll bekommen haben. Also Tilsit heute ist das Sowjetsk im Oblast Kaliningrad, also Russland, ne? Also ehemaliges Ostpreußen. Da ist er geboren worden. Sein Vater war Schuhmacher. Vater und Mutter haben vor der Geburt geheiratet. Sie war, glaube ich, im 5. Monat schwanger. Hatte 6 Geschwister, hat ein sehr, sehr inniges liebevolles Verhältnis zu seiner Mutter gehabt. Die war eine relativ, ja, so gesundheitlich und von der Konstitution eine relativ schwächliche und kränkliche Person. Vater war ein Säufer und ein Spieler. Also der Vogt hat den immer als Schrecken bezeichnet, ne? Also hat auch die Familie ein paar Mal ruiniert mit seiner Spielsucht.
Ein paar Mal gleich.
Naja, also oder fast ruiniert irgendwie, ne? Und die Mutter hat das immer noch so versucht, unterm Deckel zu halten, irgendwie, wie das damals scheinbar eben so war im schönen Preußen. Er hat allerdings einen ziemlich coolen Onkel gehabt, Onkel Patzig hieß der. Der kümmert sich um den jungen Friedrich Wilhelm. Der ist ein gebildeter Arbeiter, ne, ist Mechaniker. Der Friedrich Wilhelm geht erst auf die Stadtschule, also bis zur dritten Klasse, sowas wie eine Grundschule und dann auf die Realschule. Dann allerdings stirbt der Onkel. Eine wesentliche männliche Bezugsperson im Leben von Friedrich Wilhelm ist damit weg und die Mutter ist dann mit der Situation völlig überfordert.
Ne? Ganz kurz, dieser Patzig, hat der irgendwie über das hinaus noch eine Rolle gespielt oder war der einfach nur eine wichtige Person in dem
Leben? Der war eine wichtige männliche Bezugsperson, ne? Weil der Vater, wie gesagt, nichts getaugt hat und der ist dann aber leider relativ früh verstorben. Also da war er noch im Teenageralter oder gerade so im Teenageralter. Wobei es natürlich im alten Preußen keine Teenager gab damals. Aber ja, die Mutter ist damit überfordert, ne? Büßt dann auch weiter an Gesundheit ein und so Friedrich Wilhelm gerät so ein bisschen auf die schiefe Bahn. Ne? Es ist überliefert, so mit 14 wird er das erste Mal, hat vorher schon so ein paar Sachen begangen, aber wird das erste Mal wegen Diebstahls zu einer Gefängnisstrafe verurteilt, zu 14 Tagen. Also im Jahr 1863 ist erstmal noch nicht so schlimm, aber als Vorbestrafter muss er natürlich die Schule verlassen. Ne? Kann eine Schulausbildung nicht zu Ende machen und er wird dann wie sein Vater Schuhmacher. Schuhmacher war damals, habe ich gelesen, mehr als 1 Million Deutsche waren damals zu der Zeit so 1860, 1870 rum Schuhmacher bei einer Bevölkerung von 40 Millionen Deutschen. Also gut, klar, hast du dir da bei Zalando nicht jedes Mal ein paar neue Schuhe bestellt, wenn die kaputt waren. Aber war jetzt auch nicht der Beruf, mit dem man dementsprechend viel Geld gemacht hat, ne? Sondern da war die Konkurrenz groß und man hat dann eher an Fabriken und so weiter gearbeitet als Schuhmacher. Es folgen weitere Verurteilungen. Mit 17 Jahren verlässt er Tilsit.
Aber was hat er dann noch so alles gemacht an
Verbrechensdingen? Naja, erzähle ich dir schon noch, ne? Also okay, zum Beispiel ja. 1867 wird er vom Schwurgericht Prenzlau wegen schwerer Urkundenfälschung dann, das ist so der erste richtige Hammer, zu 10 Jahren Zuchthaus verurteilt. Ne? Also auch nicht mehr Gefängnis, sondern da sind wir dann schon im Zuchthausbereich dort. Und es ist meistens Diebstahl, Urkundenfälschung. Ne? Mhm. Also und die 10 Jahre sitzt er ab. Danach reist er durch die Welt. Also mit nicht viel Geld, aber es ist überliefert, als in Prag unterwegs, in Budapest, in Odessa, in Böhmen hat er dann zu der Zeit irgendwie 4 Kinder.
Und naja, so richtig weit weg von Königsberg ist das jetzt.
Nein, aber für die damalige Zeit, ne? Ja. Was mich nicht wundert, er ist auch in Erfurt und Eisenach gewesen. Da rennen heute noch genug Idioten rum in der Stadt, in den Städten. Vielleicht hat er da ja auch genetisch seine Spuren hinterlassen. War, wie gesagt, Vater von 4 Kindern in Böhmen. Später wird irgendwann in der Gerichtsakte erwähnt, da wäre er auch verwitwet. Also da ist es nicht so ganz klar, mit wem er dort zusammen war und gelebt hat. Mhm. War in Lodz in Riga und auch wieder in Tilsit unterwegs. Dann ist nochmal überliefert das Landgericht Posen. Da war er auch unterwegs, hat ihn dann zu einem Jahr wegen schweren Diebstahls verurteilt. 1890 kommt eine Verurteilung dazu wegen intellektueller Urkundenfälschung.
Was ist denn das? Hat er
ein also Patent wenn nee, geklaut, wenn ich oder? Mich in der Rechtsgeschichte so richtig besinne, ich glaube intellektuelle Urkundenfälschung, das ist so eine Umschreibung für Falschspiel. Ne, also keine Ahnung, wenn du jetzt Würfel zinkst oder falsche Spielkarten mitbringst oder irgendwie sowas, ne, oder so eine Art Betrug, dass du ein Also es ist intellektuelle Urkundenfälschung, damit kann auch Falschspiel umschrieben sein. Ne? Also
ich hätte es jetzt eher so interpretiert, dass jemand geistiges Eigentum gestohlen hat quasi.
Nee.
Und
nee,
für
nee.
Seins ausgegeben
das
hat. So.
Hat damit, glaube ich, nichts zu tun. 1891 wird er dann zu 15 Jahren Zuchthaus verurteilt. Ne? Dann.
Wann war das?
1891. Also die Tat hat 1890 begangen, hat da mit einem Brecheisen irgendwie eine Stadtkasse aufgehebelt.
Oha.
Ja, ja.
Also wirklich ein Schwerstkrimineller.
Ja, dann wirklich schon ein Schwerstkrimineller, ne? Und hat dann seine Bürgerrechte dadurch verloren und auch Polizeiaufsicht. Mhm. Und diese Strafe, die sitzt er bis zum letzten Tag ab, ne? Wird dann am 12. Februar 1906 entlassen. Und hat am nächsten Tag Geburtstag, 13. Februar, ne, habe ich ja gesagt. Und da hat er mit 57 Jahren schon 27 Jahre Knast auf dem Buckel in seinem Leben.
Hat er sich sehr viel Kostologie gespart auf jeden Fall.
Ja, hat er auf jeden Fall. Dann steht er auf der Straße und du musst dir das natürlich vorstellen, das ist damals nicht so gewesen mit Bewährungshelfern und was weiß ich, ne, dass er dann in irgendein soziales Netz fällt, sondern du stehst dann draußen und bist in kompletter Existenznot. Er muss sich Arbeit suchen.
Ich bin gerade so am Rechnen gewesen, ob das hinhaut, dass das die Vorgeschichte von irgendeinem Nazi ist. Von irgendeinem Nazi-Funktionär, aber das passt ja zeitlich gar nicht.
Nee, das passt zeitlich nicht ganz.
Aber es klingt wie die Vorgeschichte von irgendeinem Nazi-Funktionär. Die hatten ja alle solche Wüsten.
Ja, es gab viele Leute da mit Wüstenlebensläufen, ja, auf jeden Fall. Aber die sind ein bisschen später geboren.
Ja. Der Arme, er war einfach zu früh dran.
Ja,
gut. Um es in Macht und Würde zu schaffen. Und nach Nürnberg, ja.
Egal, das ist, glaube ich, jedem klar, was vom Klientel sich die Nazis rekrutiert haben.
Von Tilsit nach Nürnberg.
Auf jeden Fall, also... Na, er ist in seiner Existenz bedroht, er muss Arbeit finden, aber dazu braucht er einen Pass. Einen Pass kann er nicht bekommen, weil er vorbestraft ist.
Und er hat keine Bürgerrechte.
Ja, hat die ich glaube, die Bürgerrechte, die Verwirkung wird dann auch noch auf Zeit ausgesprochen damals, aber bin ich mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall reicht es, da vorbestraft zu sein. Ne? Da wandert wirklich...
Aber also, ganz kurz nochmal zum Verständnis. Also die Verwirkung der Bürgerrechte, was bedeutet das jetzt konkret? Ist er dann verbannt oder ist er dann?
Ja, er kann dann zum Beispiel nicht gewählt werden, er darf nicht wählen gehen und solche Sachen. Da hat er natürlich auch kein Recht der Freizügigkeit mehr oder irgendwie, er kann unter Polizeiaufsicht gestellt werden und ist dann überall, wo er ist, muss er sich natürlich Polizeiaufsicht da ergeben, kann ausgewiesen werden. Also er kann auch seinen eigenen Aufenthalt nicht mehr selbstbestimmt. Ja. Ne? Also diese Verwirkung der Bürgerrechte ist ein Stück weit die Vorstufe, um ihn eben unter diese polizeiliche Knute, Ordnungsknute bringen zu können, ne? Weil das natürlich sonst gegen deine Bürgerrechte verstoßen würde.
Ja.
So ist die Konstruktion eher. Ja, er wandert in Deutschland rum, ne? Findet da nirgendwo irgendwie Anschluss. Also 30 Gemeinden weisen ihn aus. Ne? Schickt eine Hilfeersuche nach Berlin. Fährt dann nach Berlin, da wird er auch, kriegt dann ein polizeiliches Aufenthaltsverbot in Wismar, scheint da mal angekommen zu sein. Da hat der Gefängnispfarrer ihm eine Stelle besorgt, beim Hofschuhmacher sogar. Aber dann kommt dann wenig später auch ein polizeiliches Aufenthaltsverbot fürs Großherzogtum Mecklenburg-Schwerin.
Und dann muss also ich frage mich jetzt nach wie vor, woher ich den kennen soll.
Naja, warte mal.
Also das
und dann also muss er Mecklenburg-Schwerin auch wieder verlassen, obwohl er es da wirklich also nach eigenen Angaben versucht hat, ehrlich zu leben. Dann kriegt er, weiß ich nicht, von einer guten Seele oder von irgendjemandem vom Einwohnermeldeamt, die steckt ihm eine Info zu, wo seine ältere Schwester wohnt. Ne? Und die macht er dann ausfindig. Die wohnt in Rixdorf. Das ist so in der Nähe von Berlin irgendwo. Und dort kommt er unter bei ihrer Schwester, findet dort in der Schuhfabrik tatsächlich eine Arbeit. Hat dann auch eine Beziehung zu einer 50-jährigen Fabrikarbeiterin. Sein Leben verläuft da ganz in relativ geordneten Bahnen. Ne? Also wir finden uns im Jahr 1906. Immer noch kurz nachdem er da aus dem Knast gekommen ist. Und aber am 24.08.1906 erlässt der Polizeipräsident vorsichtshalber, weil es ein Vorbestrafter ist, auch für dort ein Aufenthaltsverbot. Ne? Und dann muss ich da halt auch wieder irgendwie verdünnisieren, obwohl er eigentlich ganz gut angekommen ist dort. Der hält sich aber nicht so an das Aufenthaltsverbot, ist da als Schlafbursche unterwegs. Weißt du, was ein Schlafbursche ist?
Vermutlich jemand ohne festen Wohnsitz, der in der Scheune übernachtet.
Ja, das ist jemand ohne festen Wohnsitz. Und damals haben manche Leute, ich habe das auch nur nachgelesen, ich weiß das jetzt auch nicht, will nicht zu schlau tun. Damals haben Leute, während sie auf Arbeit waren und so, um ein bisschen Geld zu machen, während ihr Bett frei war, einfach ja, ihr Bett vermietet. Ne? Also gibt es noch mehrere Bezeichnungen dafür. Aber so hat er halt immer irgendwo übernachten können, behält erstmal seine Arbeit, aber weil er eben diesen Aufenthaltsstatus da nicht hat, wird auch dieser Job nicht von Dauer sein. Musste sich dann eben nach irgendwas Neuem umschauen. Also seiner Freundin und seiner Schwester erzählt er dann, er hätte in Odessa angeblich eine Erbschaft gemacht. Das ist so Ende September 1906. Rückt er damit raus und müsse sich da mal hinbegeben für eine gewisse Zeit und wird dann halt am 6.10. das letzte Mal auf Arbeit in der Fabrik gesehen. Ne? Also er hat es ehrlich versucht, nach seinen 27 Jahren Zuchthaus, wird nirgendwo gelitten und denkt sich jetzt, leckt mich am Arsch.
Na, er kommt da halt auch nicht raus.
Ne? Er kommt da halt irgendwie nicht raus. Und jetzt beginnt die Story, glaube ich, der Bereich, wo du schon mal was von ihm gehört haben könntest. Der macht sich nämlich nicht nach Odessa, sondern fährt nach Potsdam zum Beispiel zu verschiedenen Trödelhändlern oder so und kauft sich da Teile von Uniform zusammen, nämlich von einem Hauptmann des 1. Garderegiments. Na, grinst du? Weißt du schon Bescheid?
Naja, also ja, schon. Das Dingsbums, wie heißt er?
Der Hauptmann von Köpenick.
Von Köpenick.
Der Hauptmann von Köpenick, genau. Das ist Friedrich Wilhelm Vogt.
Krass, Alter. Der genau. Hauptmann von Köpenick.
Und also wer von dem noch nichts gehört hat, er kauft sich beim Trödler halt eine Hauptmannsuniform zusammen. Ne? Und marschiert dann am 16. Oktober 1906 zu einer Militärbadeanstalt im Plötzensee. Und da ist gerade ein Wachwechsel, ne? Den Wachtrupp, das ist so ein Trupp Gardefüsiliere, also so Infanterieeinheit, die da irgendwie bewachen. Die schnauzt er da preußisch-militärisch voll und sagt, holt mal noch ein paar Kumpels ran, die holen dann noch einen zweiten Wachtrupp irgendwie und hat dann 10 oder 11 Mann unter seinem Kommando und behauptet, er hätte eine Kabinettsorder und auf allerhöchsten Befehl müssen sie seinem Kommando unterstellt werden. Ne? Setzen sich in die Berliner Stadtbahn, haben vorher noch versucht, irgendwie so LKWs oder Kraftwagen zu requirieren, aber das hatte nicht ganz geklappt. Dann fährt er mit dem Trupp mit der Stadtbahn Richtung Köpenick. Unterwegs gibt er den Männern noch ein bisschen Bier aus, er selber trinkt sich auch noch mit einem Cognac für 25 Pfennig ein bisschen Mut an, ist dann in Gerichtsakten überliefert, gibt den Soldaten auch noch ein Mittagessen aus und eröffnet dann dem Trupp, dass wir jetzt in Köpenick sind, weil wir wahrscheinlich den Bürgermeister noch einige Herren verhaften müssen. Ne? Dann marschieren sie zum Rathaus, besetzen das Gebäude, lässt den Trupp wirklich alle Ausgänge abriegeln, untersagt den Beamten, die Zimmer zu verlassen. Auf der Hauptpost gelingt es ihm auch, alle Telefongespräche zu unterbrechen zu lassen für mehrere Stunden auf seinem Befehl. Und dann verhaftet er im Namen seiner Majestät den Oberstaatssekretär und den Bürgermeister, Langer Hans. Währenddessen diese Aktion läuft, musst du dir vorstellen, ist ein ganz Köpenick Riesenaufruhr. Die Leute kriegen das alle mit. Polizeibeamte und Beamte der Gendarmerie und so regeln draußen den Verkehr, drängen die Zuschauermassen zurück und so weiter. Ne? Also es entwickelt so eine Eigendynamik.
Und lassen die quasi gewähren.
Krass, weil ein Hauptmann, also es ist kein Oberst oder Oberstleutnant, ja, aber ein Hauptmann ist schon ganz schön hohes Tier im Militär. Ne? Also da laufen jetzt nicht viele Offiziere rum, die da nicht grüßen bei einem Hauptmann. Ne? Also da kommt jetzt nicht irgendein Leutnant und denkt schon gar nicht in Preußen und sagt, Moment mal, was ist denn hier los oder so, das machst du nicht bei einem Hauptmann. Ne? Ein Oberst wäre vielleicht ein bisschen zu viel gewesen, weil das ist schon so eins unterm General, da gibt's auch nicht so viele, die kennt man vielleicht oder so. Insofern war ein Hauptmann genau der richtige Dienstgrad dafür. Ne? Mhm. Und es entwickelt so eine Eigendynamik, dass da die Polizei und Gendarmerie für Ordnung ringsrum sorgt, womit der Vogt gar nichts mehr zu tun hat. Also das sieht aus wie eine riesen Polizeiaktion, obwohl der da eigentlich nur mit zehn Leuten
verrückt, das klingt so preußisch.
Eingeritten.
Das klingt so preußisch.
Es ist komplett preußisch. Und es ist ja auch das Schöne an dieser Geschichte, warum die so ewig jung ist, aber da können wir uns ja nachher nochmal drüber unterhalten. Dann eröffnet er dem Kassenrendanten, dass er die Stadtkasse beschlagnahmen muss. Ne? Also hat er irgendwie mal, das ist auch wahrscheinlich der Grund, warum er da in Köpenick eingeritten ist, gehört, da wären Millionen in der Stadtkasse oder so, aber tatsächlich waren das dann so um die 3.500 Mark, die er da irgendwie erbeutet hat. Jetzt nicht ganz unbeträchtlich, sind so 20.000, 30.000 Euro, wenn das nach heute umrechnen musst. Und der Stadtbeamte, der Kassenbeamte macht einen Rechnungsabschluss, stellt dabei noch fest, dass 1,67 Mark fehlen irgendwie, schreibt das auch noch alles auf in dieser Situation und möchte das natürlich quittiert haben. Ja, und der Vogt, der unterschreibt da einfach mit dem Namen von seinem letzten Gefängnisdirektor von Malzahn irgendwie und macht sich dann aus dem Staub. Den Bürgermeister, den schickt er vorher noch mit einer gemieteten Kutsche mit Militäreskorte nach Berlin, wo vermeintlich zur Vernehmung oder sonst irgendwo hingehen soll. Und das fällt wirklich erst auf, als der in Berlin dort ankommt und keiner ihn erwartet.
Und keiner weiß, was da los sein soll.
Ja, genau. Ja. Ja, seine Soldaten, den gibt er jedem noch Geld für eine Bockwurst und so weiter und sagt, hier, haltet mal noch eine Stunde hier Stellung oder eine halbe Stunde. Ich muss dann schon mal wieder los. Steigt in die Stadtbahn, trinkt noch ein Bier in der Bahnhofskneipe und fährt dann heim. Ne? Als erstes zahlt er mit einem 1.000-Mark-Schein in einem feinen Klamottengeschäft. Da musste ich so ein bisschen an dich denken.
Was bitte?
Der hat halt von der Kohle sich als erstes coole Klamotten gekauft. Das ist ja für dich auch wichtig, deshalb musste ich an dich denken. Also nicht wegen des Hochstapler-Faktors, sondern einfach nur wegen dieser Vorliebe für die schöne Kleidung.
Also um das jetzt kurz nochmal zu erwähnen, ich bin natürlich, was das Wirtschaften angeht, jetzt nicht so unnachhaltig. Ja, also es ist jetzt auch nicht so, dass ich jetzt hier irgendwie Luxuskleidung konsumiere. Das möchte ich nur mal erwähnt haben.
Nein, um Gottes Willen. Ja. Nö, muss ja nicht Luxus. Coole Klamotten müssen doch nicht immer Luxus sein, um Gottes Willen. Das sagt ja keiner. Nee, auf jeden Fall lässt er sich da ein bisschen gut gehen, wird aber 10 Tage später beim Frühstück dann verhaftet. Ne, weil ein ehemaliger Zellengenosse von ihm, weil den Plan hat er sich im Zuchthaus damals schon irgendwie so ein bisschen ausbaldowert. Mhm. Und da waren auch so 2.000-3.000 Mark Belohnung ausgesetzt. Und da hat sein ehemaliger Zellengenosse mal sein Glück versucht und hat da auch einen Treffer gelandet. Und da die sind dadurch dann auf den Vogt gekommen. Ne? Sonst hätten sie den wahrscheinlich noch gar nicht gefasst. Allerdings ist das natürlich als Meldung in allen Zeitungen gewesen. Das war unfassbar populär. Sogar Wilhelm II., der deutsche Kaiser, fand das witzig und hat darüber gelacht und hat gesagt, naja, also so kann keiner dem Preußentum, also ich sag mal, wenn Rohrkrepierer wie Wilhelm II. Schon die Komik in dieser Story erkennt, kannst du dir vorstellen, wie volkstümlich gut das ankam. Ne?
Ja.
Und war natürlich wahnsinnig populär. Und da wird dann vom Landgericht in Berlin zu vier Jahren verurteilt.
Das ist ja auch wie, als ob das Gottfried Keller geschrieben hätte oder so. Das ist einfach so.
Ja, ja. Und wird da zu 4 Jahren Gefängnis verurteilt, wird dann allerdings nach 1,5 Jahren vom Kaiser schon begnadigt, ne, weil der dem total sympathisch ist. Sogar der Richter schüttelt ihm nach dem Urteil die Hand und wünscht ihm alles Gute für die Zukunft.
Ist das interessant? Ich hätte jetzt echt wirklich auch damit gerechnet, dass es eigentlich ein viel, viel schwerwiegenderes Urteil ist, weil ich meine, das ist ja auch im Hinblick auf die Beleidigung der Staatsräson ist das ja auch relevant, ne? Also da einfach in so einem Ornat dazu erscheinen, Uniformen fälschen, Urkunden.
Das ist ja auch falsche Uniform und so weiter, Amtsanmaßung und hast du nicht gesehen, ja. Das waren natürlich alles die Vorwürfe, die da im Raum standen, aber er war volkstümlich so populär, diese Geschichte wurde so popularisiert und der war jedem so sympathisch, er hat ja jetzt auch nicht wirklich einen Schaden angerichtet.
Ja, ich meine, es ist ja auch niemandem was passiert, offenbar.
Nee, ist auch nicht.
Das ist auch so krass. Da kommt jemand, der hat eine Uniform an, alle so.
Also ja, der hat schon die Wachsoldaten dort mit aufgepflanztem Bajonett das Rathaus und so abriegeln lassen. Hätte da jemand rumgezuckt, hätten die Soldaten da auch kurzen Prozess gemacht im Glauben, der Hauptmann hat das angeordnet. Ja. Ne? Also das war jetzt auch nicht selbstverständlich, dass das so glatt läuft. Aber wer hinterfragt einen Hauptmann in Preußen? Ne? Das ist ja genau die Posse, die sich da zeigt. Ja. Also er wird aus dem Knast entlassen und also noch in der Haft, ne, hat er wahnsinnig viele Zuschriften erhalten, Heiratsanträge, was weiß ich, war alles dabei. Also da wird wirklich so zu dem ersten Popstar des heraufziehenden Medienzeitalters, ne? Also wo da wirklich Zeitungen immer populärer werden, Theaterstücke werden dann schon veröffentlicht, ne? Er schreibt seine Memoiren schon in der Woche nach seiner Haftentlassung, da bespricht er schon eine Grammophon-Schallplatte so mit seiner Lebensgeschichte.
Krass.
Und alles solche Sachen.
Da also es gibt Originalaufnahmen von seiner Stimme?
Ja, die kannst du dir anhören im Internet.
Ah, krass.
Da erzählt er, also ist auf großer Tournee durch Varietés, Theatersäle, ne, Wien, Budapest, Frankreich, USA, Kanada, überall erzählt er diese Geschichte. Also das ist nicht nur wie heute, Hauptmann von Köpenick, ja, geht Gregor Gysi mal als Hauptmann von Köpenick zum Karneval, ist halt so ein Berliner Schmäh irgendwie, ne, sondern ja, das war eine weltweit krasse Story.
Krass.
Ne? Das war also wirklich so Ocean's Eleven mäßig. Ne, so kam das damals an und macht damit auch richtig Kohle, ne? Also veröffentlicht seine Memoiren und so, er zieht ins Großherzogtum Luxemburg, ist auch immer wieder in Deutschland unterwegs und so, ne? Da gibt's auch so Einträge, Akten, also wie von der deutschen Polizei, die ihn da weiterhin beobachtet und beschattet, ne? Ein hochgefährlicher Mann, Verbrecherkategorie, Betrüger, Räuber, Geld, dass er auf seinen Reisen beim Zirkus Barnum und Ballet in seiner Rolle als Hauptmann von Köpenick verdient hat, legt er gut an, er leistet sich ein wenig Luxus, kauft sich ein Automobil. Also da war tatsächlich einer der ersten Autobesitzer in Luxemburg.
Krass.
Und hat es da richtig krachen lassen. Kurz vor seinem Tod ist er dann am 3. Januar 1922 gestorben und war da wieder bettelarm wegen Inflation und Krieg. Aber er hat es vor seinem Tod dann nochmal richtig krachen lassen und ist, wie gesagt, weltberühmt. Wer kennt nicht, also Hauptmann von Köpenick, ne? Geile Story. Und da hat er halt wirklich...
Aber ich wusste nicht, dass der sogar bei Barnum aufgetreten
ist. Ja, der war richtig im Zirkus unterwegs. Die haben ihm da eine Tournee. Das ist natürlich dann auch später... ein Blockbuster weltweit gewesen mit Heinz Rühmann in der Hauptrolle, ne, als Hauptmann von Köpenick. Ein international erfolgreicher Film, immer noch einer der erfolgreichsten deutschen Filme international. Also geiler Typ, geile Story.
Toll, Mike, tolle Geschichte, wirklich. Krass.
Ja.
Danke. In der Gänze hatte ich das jetzt nicht so auf dem Schirm, auch was danach gelaufen ist, also dass er sozusagen auch was von dieser Bekanntheit so richtig auskosten konnte.
Ja, und weil, also wenn man so die ersten Jahre seines Lebens, also habe ich da schon ein bisschen Zeit drauf verwendet, das mal zu schildern, und wird auch oft nicht so kolportiert. Das fängt natürlich immer an mit dem Ritt zum Rathaus, ne, aber er hat sich's auch ein bisschen verdient gehabt. Ne? Also er war natürlich eine Verbrechernatur, vielleicht so erzogen.
Ist jetzt Auslegungssache.
Ja, aber er hat halt keine zweite Chance gekriegt, ne? Also hat er sie sich selber genommen. Gut, wahrscheinlich war es die 12. oder 13. Chance, die er nicht gekriegt hat. Aber ich sehe das, deshalb finde ich das in einem Lebenslauf immer ganz gut. Ich kenne das auch vom Gericht, ne? Wenn du beim Strafgericht bist und siehst dann so die Lebensläufe von Leuten, du kannst da wirklich mit einem Textmarker an 2, 3 Stellen, wo der Lebenslauf einen Knick genommen hat, ne? Und dann sitzen die dann vorm Gericht und es geht darum, ob die jahrelang in den Knast abfahren auf einmal, ne? Und hier ist zum Beispiel ein so ein Ding, als er mit 14 Jahren wegen Diebstahl das erste Mal 14 Tage ins Gefängnis muss, hättest du den mit heutigen Mitteln, keine Ahnung, dann versucht, sozial zu stabilisieren und nicht von der Schule zu schmeißen, weil er vorbestraft ist.
Das ist halt krass, weil damit ist das Leben halt zack abgekattet.
Genau. Ne? Das ist schon...
Wobei das natürlich damals gewollt war. Also es ist ja eine ganz andere Raison dahinter gewesen.
Absolut, ja.
Ja. Also da ging es ja um Ausgrenzung.
Also das hat zur preußischen Disziplin natürlich überhaupt nicht gepasst. Ja. Ne? Und Bürgerrechte und was weiß ich, die sind dann eben nicht für Vorbestrafte.
Richtig.
So sozusagen gewesen. Ne? Und wie gesagt.
Ah, tolle Geschichte.
Ja.
Sehr, sehr spannend.
Na dann, wünsche ich dir einen schönen Rest der Woche, mein Guter.
Ebenso.
Werde ich haben. Hoffentlich werden alle wieder gesund und...
Und beim nächsten Mal versuchen wir, den halben Podcast nicht darauf zu verwenden, Bilder zu beschreiben, die die Leute nicht sehen können.
Mal sehen, vielleicht kürze ich das noch ein bisschen. Mal gucken. Okay, mach's gut.
Bis dann, tschüss.
Na, ciao. Na, Schmier freut sich.